Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend hier in der Schweiz. Das ist für mich eine große Ehre, bei Ihnen heute sprechen zu dürfen. Und ja, ich bin eigentlich überwältigt. Ich war jetzt 2 Tage im Webstream, habe mir die netten Begrüßungen, die mir nach München gegangen sind, Freddy, danke, gehört, okay. Aber richtig Bayerisches muss halt von einem Bayern kommen, okay. Also in der Schweiz sagen immer so, jetzt kommt der Deutsche. Ich sage, ich korrigiere das immer gleich. Ich sage, ich bin nicht Deutsch, ich bin aus München, okay. Das ist ein großer Unterschied hier bei uns. Also, und ich bin gerne in der Schweiz, dem Land von Schoki und Milch und so Sachen. Ja, es ist ja nicht weit entfernt, es ist nicht so weit. Und ich habe heute die Ehre, Ihnen meine Geschichte zu erzählen. Es wird abenteuerlich, es wird spannend. Für mich ist es selber, obwohl ich so, gebe das ganz ehrlich zu, über 500 Mal auf Bühnen, klein oder groß, auf LKWs, auf Schiffen, sogar auf dem Gabelstapler hat man mich hochgehoben und ich habe vor vielen Leuten das erzählt, in Windmühlen, in Holland, also in ganz wilden Gegenden und heute bei euch in so einer tollen Halle. Und da ist es mir wirklich zur Ehre, euch meine Geschichte zu erzählen. Die Geschichte kommt allerdings nicht jetzt nur als Abenteuer, sondern was ich erlebt habe, könnte eigentlich jeder von euch erlebt haben, mehr oder minder. Und viele in ihrem Leben könnten hier oben stehen und könnten es Zeugnis geben. Wie Jesus Christus, und glauben Sie mir eins, ich habe gar nichts geglaubt, Menschen verwandeln könnte. Ich bin Katholik. Ich bin 50 Jahre lang in die Kirche gegangen, in die katholische, und man hat mir nicht erzählt. Das ist jetzt nicht die katholische Kirche, deswegen will ich da nichts sagen dazu. Es kann überall passieren, dass es eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus gibt. Und die hat mein Leben um 180 Grad gewendet. Und das ist das, wo ich heute vielleicht etwas euch auch erzählen müsste oder möchte. Nämlich mir ist etwas passiert. Ich habe auf der Webseite des Mitternachtsrufes natürlich gegoogelt, wie man heute sagt, geblättert. Und da habe ich eine Predigt gesehen von Elia Moriz. Und zwar vom 3. März 2019. Und diese Predigt ist überschrieben, der glückliche Sünder. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hier steht einer, ein glücklicher Sünder. Ich bin die Praxis zu der Theorie, die ihr gehört habt, okay? Ich glaube, das war gar nicht einmal Absicht, aber so ist es halt, so ist unser Gott. Und ich werde das euch heute humorvoll, aber auch, ich will mich nicht wiederholen, mit Tiefgang weiterbringen. Jetzt kann ich ja meinen Hut runter tun, dann ist das schon mal erledigt mit dem Hut, dass ich mit meinem Foto ähnlich gemacht habe. Und jetzt will ich euch mitnehmen, und zwar in 2 Teile. Ich habe nicht so lange Zeit, eine Stunde verfliegt in meinem Leben wie nichts. Erzählen Sie mal Ihr Leben in einer Stunde, wenn Sie alles mitbekommen wollen, besonders die Dinge, die ich hier im Leben wirklich, ich sag mal, ganz extrem ausgekostet habe. Aber ich habe gelernt, und so will ich das Ding eigentlich fast nicht von hinten aufzäumen, dass wenn Jesus in das Leben kommt, dass, wie gesagt, das Leben sich komplett ändert. Paulus hat gesagt, Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Ich bin ein komplett neuer Mensch. Und wenn vielleicht Sie oder du da hinten oder hier vorne dies auch erleben möchtest und gar nichts glaubst, dann bist du richtig hier. Dann sage ich wirklich willkommen, weil dann hast du eine Ähnlichkeit mit mir. Schurke will ja keiner sein. Ich wollte auch nicht Schurke sein, okay? Wer will das schon? Außerdem war das der Titel Ziemlich bester Schurke ein Produkt von Journalisten im ARD Hauptstadtstudio in Berlin, die sich einen Titel ausgedacht haben. Mein Titel wäre gewesen, oder der Arbeitstitel meines Buches oder meines Lebens, war eigentlich vom Milliardär zum wahren Reichtum. Und ich muss sagen, so ähnlich lautet auch meine Geschichte. Ich bin in einem ganz normalen Elternhaus aufgewachsen, gutgläubig, katholisch, wie gesagt. Wenn man in Bayern wohnt, ist man katholisch, man kann gar nichts dagegen tun. Ja, das ist so. Ist so, okay? Und meine Eltern, das ist so lustig, mein Vater war beruflich Kriminalkommissar. Ich glaube, das ist eine gute Geschichte, wenn man später mal ins Gefängnis kommt, okay? Der arme Papa, sorry, der tut mir heute nur leid. Und die Mama war Operationsschwester. Ich war das einzige Kind. Und so sind wir in Fürstenfeldbruck bei München. Das ist so in der Mitte zwischen Augsburg und München, 30 Kilometer von den Städten entfernt, aufgewachsen. So richtige Einfamilienhaussiedlung, alles ganz normal. Etwas hatten wir nicht, muss ich dazu sagen. Und ich habe noch nicht meine Eltern fragen können, warum. Das ist mir jetzt erst bei der Aufarbeitung meiner Geschichte gekommen. Gartenzwerge hatten wir nicht, okay? Vielleicht mag das für irgendeinen Grund haben, ich weiß es nicht. Aber, es begann so, dass mein Vater mit 50 Jahren einen Herzinfarkt hatte. Und übrigens, ich frage mich heute noch, wie man als Beamter einen Herzinfarkt bekommen kann. Sorry, ich weiß, es sind immer Beamte hier. Ich wollte nichts sagen gegen Beamte. Also, außerdem habt ihr jetzt gelacht, okay? Also das müssen wir schon mal festhalten. Und zum anderen ist es so, warum ich das erzähle, ist nicht deshalb, dass ich mir jetzt über Behördenmitarbeiter lustig machen wollte, sondern er hat sich dann, ist dann pensioniert worden, hat sich selbstständig gemacht und hat dann auch wieder ein Handelsvertreter gewesen und hatte auch wieder ein gesundheitliches Problem. Und da musste der einzige Sohn helfen, ich war der Josef Junior, Papa hieß auch Josef und ich konnte meinem Papa nicht helfen, ich war 16 Jahre, er hat viele Produkte ausgefahren mit dem Auto. Und diesem Umstand verdanke ich, dass ich mit 16 Jahren mit einer Zusatzprüfung beim Technischen Überwachungsverein, beim Münchner TÜV, den Führerschein machen konnte. Und das war eine tolle Sache. Nach der Schule habe ich dem Papa geholfen und abends bin ich in die ersten Diskotheken gefahren. Dazu jede Diskothek, vielleicht kennt es noch manche, so schwarze Scheiben mit einem Loch innen drinnen aufgelegt, okay? Die Jungen kennen das ja gar nicht mehr. Das hört man ins Museum gehen. Okay, es gibt da die Dinger noch. Also ich war da voll dabei. Wie gesagt, ich bin ja in dem Alter von eurem Werk hier. Das will jetzt nichts sagen, okay? Das heißt nicht, dass ihr graue Haare habt hier, aber ich hab's heute mal, gell? Aber er spricht ja mehr von Weisheit, habe ich gehört. Das in gewissen Altersgruppen weiß man das ein bisschen anders zu nennen. Dann, gell? Aber ich will sagen Folgendes. Ich habe dem Papa geholfen, abends bin ich in die Diskotheken und eines Abends, Ende 73, ist es passiert. Es war Morgenstunden eines Sonntags, Ende Juli 73, bin ich nach Hause gefahren vom Tanzen, von Landsberg, auch so 20 Kilometer entfernt und bin eingeschlafen im Auto beim Autofahren. Das Auto ist von der Fahrbahn abgekommen, die Polizei hat berechnet, es hat sich 6-mal überschlagen und ich bin im Wald. In Bayern sagt man im Holz, also im Wald liegen geblieben. Und ich habe es als erste Wunder in meinem Leben, dass 4 Stunden später ein Autofahrer vorbeikam, schaut dort in die Waldschneise, in die Lichtung und sah dort ein Auto, nämlich meins, liegen. Hat dann die Polizei angerufen, die kamen mit Sanka, mit Feuerwehr, mit allem, haben mich rausgeschnitten aus dem Auto. Und ich kam in die Klinik, ich habe mir wirklich jeden Knochen fast gebrochen. Ich wurde dann mit dem Helikopter in eine Spezialklinik gebracht und wurde zwischendrin in so ein genanntes Koma versetzt. Und ich wachte auf in der Intensivstation der Orthopädischen Universitätsklinik in Heidelberg am Neckar und den habe ich doch nicht gesehen, aber wie auch immer, in der Intensivstation. Und ich sah den ersten, das erste Blick war, ich sah einen weißen Kittel mir gegenüber. Und in dem Kittel, da war ein Professor drinnen. Und der Professor sah mich an und er sagte, so in einem richtigen Deutsch, ja, Herr Müller, Sie hatten einen Autounfall, was Sie schon mitbekommen haben, und Sie haben eine Rückenmarksverletzung, eine Querschnittlähmung und werden den Rest Ihres Lebens im Rollstuhl verbringen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, auf Wiedersehen. Ja, der kam zur Sache, könnte man sagen. Ich habe mich erst einmal ein bisschen umgedreht im Bett, ob da noch einer ist, mit dem er spricht. Da war ich ganz alleine. Und ja, und ich habe keine Ahnung gehabt. Also ich meine, ich war 17. Manche können sich ja wirklich nur erinnern. Ich hoffe, Fredi, du kannst dich auch noch erinnern. Und manche auch noch 17, ist schon ein bisschen her. Entschuldigung, ich hätte jetzt nicht sagen sollen, aber ich bringe mir immer ein Fettnäpfchen. Also das heißt, da mit 17 denkt man sich, ja, man will die Welt erobern, man will Weltreisen machen, Studienreisen, Beruf, Job, Familie vielleicht, Kinder, aber doch nicht, sie gestatten den Ausdruck so ab in die Krüppelabteilung, nichts mehr ist. Und man fällt in ein schwarzes Loch, von heute auf morgen, von einer Sekunde auf die andere. Und das haben wir alle nicht eigentlich erwartet. Schwarze Löcher sind um uns rum in einer Tour. Man erfährt, dass man einen Job verliert, man wird gemobbt, jemand stirbt, jemand bekommt Krebs. Das Leben ist fragil. Hier sitzen ja Menschen auch, die das Leben erlebt haben. Und in dem schwarzen Loch gibt es zwei Möglichkeiten. Du bleibst drin liegen und die Leute sagen auch, der Arme, und du machst mit. Ja, natürlich bin ich arm, schlecht geht's mir. Und manche leben so ihr ganzes Leben in der Bemitleidung und so. Aber ich habe mir gedacht, jetzt erst recht. Ich habe ein Buch damals gelesen und dieses Buch hat mir jemand geschenkt. Ich weiß nicht was, vielleicht hat jemand das Buch gelesen, es war ein Bestseller. Das heißt, Sorge dich nicht, lebe, von Dale Carnegie. Das ist so ein dickes Ding. Ich will euch sagen, was da drin steht. Mit einem Satz. Nämlich, die Vergangenheit, die kannst du nicht ändern. Also mein Autounfall, den konnte ich nicht zurückdrehen. Das meinen manche, sie könnten die Vergangenheit ändern. Es geht aber nicht. Niemand kann das. Und die Zukunft, die Entrückung, die in Zukunft, die wünschen wir uns, okay? Manche wünschen sich ja gleich entrückt zu werden, gleich heute Abend noch, nach meinem Vortrag noch, den hören Sie noch an. Ich habe keinen Einfluss drauf, aber ich hoffe, dass ich nur zu Ende reden kann. Also das heißt also, die Zukunft können wir nicht bestimmen, aber wir können hier und jetzt leben. Und das, glaube ich, ist eine wichtige Botschaft, vielleicht auch für Sie. Manche leben in der Vergangenheit, früher war alles besser. Das hat mein Vater gesagt, das sagen ihre Kinder genauso. Früher war immer alles besser, wenn sie ehrlich sind. Und das nützt uns aber nichts. Und die Zukunft, ja, wie auch immer. Wie ich im Gefängnis war, da haben die Gefangenen gesagt, ja, wenn ich entlassen wäre, dann, boah, dann beginnt das Leben. Und dann sage ich, was ist jetzt? Bist du jetzt tot? Wir leben nicht mehr heute und hier und jetzt, weil wir immer schon in der Zukunft denken oder in der Vergangenheit sind. Leben wir hier und jetzt. Uns geht's gut, es ist warm hier drin, draußen scheint die Sonne, den Tag über, es wird Frühling, es wird Sommer. Leben wir, sehen wir das Leben wieder. Und ich habe gesagt, jetzt erst recht und bin losgezogen. Und ich habe mir gedacht, okay, ich mache heute meinen Job, Studium, Steuerberater, Büros, Zeug, Glück gehabt, aber gearbeitet. Ich habe normal gearbeitet und hatte ja noch, was man sieht, das erntet man. Und hatte ja noch vier Büros, Fürstenfeldbruck, München, Starnberg und in Wittenberg. In diesem Wittenberg, zwischen Leipzig und Berlin, hatte ich meine vierte Steuerkanzlei. Hatte eine nette Freundin damals, die Christel, nicht die von der Post, das war eine andere Christel. Und hatte eine Christel, hatte ein kleines Haus am Gardasee schon und ein schönes Auto und hätte eigentlich glücklich und zufrieden sein sollen. Und jetzt kommt's. Und das stellen Sie auch fest. Man ist nie zufrieden. Auf Zufriedenheit kannst du nicht warten. Zufrieden wird man nie. Du hast ein Handy und du möchtest schon wieder ein neues Handy. Oder du hast das und du möchtest schon wieder ein neues Auto haben. Oder es geht schon mit dem Fahrrad an, dann ein Moped, dann ein Auto, dann ein größeres Auto, wenn die Kinder kommen. Wenn die Midlife-freie Kleises kommt, dann muss es ein Harley Davidson sein, vielleicht, oder ich kenne das ja, eine Freundin oder wie auch immer. Aber man ist nie zufrieden. Das Leben ist moving, in Bewegung. Es ist immer etwas, was sich tut. Und ich glaube, das ist auch gut für manche Dinge so. Aber wenn es um die Zufriedenheit geht, wenn es um das geht, was du willst, dann ist es gut, nicht zu warten auf eine Zufriedenheit, sondern ich habe persönlich heute eine Entscheidung getroffen. Und die Entscheidung ist, ich habe ein Haus, das ich nicht erarbeitet habe, das mir mein Vater geschenkt hat. Der ist übrigens mit 97 gestorben. Also seinen Herzinfarkt hat er noch gut überlebt, um 100% fast. Und der hat mir ein Haus hinterlassen, schuldenfrei, einen großen Garten. Und auch ein paar Engel, die das bewirtschaften, das muss ich dazu sagen, danke. Und ich habe ein Auto, lustigerweise, ich habe das vorher erzählt hier, ich habe es auch geschenkt bekommen, da kommen wir hernach noch dazu, nämlich von Jesus, wie, das zeige ich Ihnen hernach, also ich erzähle es Ihnen. Und also ich habe einen vollen Kühlschrank, mein Autotank ist voll und mein Gefrierschrank ist auch voll. Und dort treffe ich eine Entscheidung, mir geht's gut, ich bin zufrieden. Ich sage, Zufriedenheit ist eine Entscheidung. Du musst dich entscheiden, dass du zufrieden bist. Dann, das ist der beste Vorsatz, glücklich zu werden. Weil wenn man nicht zufrieden ist, dann wird man nie glücklich. Man braucht immer noch was dazu. Und man wird dann trotzdem nicht glücklich. Aber ich will jetzt nicht philosophieren, weiter in meinem Leben. Ich Ich habe mir gedacht, ich brauche Geld, ich will reich werden. Ich habe reiche Menschen gesehen, ich habe reiche Schweizer gesehen, Entschuldigung. Und ja, damals hat man nur Geld gehabt in der Schweiz, okay. Aber Entschuldigung. Und was ich immer sage. Und ich muss so ehrlich sein. Aber das heißt, es ist wirklich so, ich wollte einfach mehr. Ich wollte Millionen, ich wollte reich werden, ich wollte wirklich reich werden, richtig reich. Und dann traf ich Bruce. Diese Bruce-Geschichte muss ich abkürzen, weil sonst kommen wir würden eine Stunde noch, das wäre spannend, ich weiß, aber dafür habe ich auch ein Buch geschrieben, das Millionenspiel, heißt das Kapitel, 4 Kapitel gibt es davon, 1-4. Und da erzähle ich das, was mit Bruce passiert ist. Ich will es zusammenfassen. Bruce war ein reicher Amerikaner aus Miami, Florida. War so 28, 29 Jahre, die Eltern waren sehr reich. Die Eltern wollten dem Sohn ein Vermögen schenken, statt zu vererben, aus wegen der Steuer vorweg. Und meine Frage war, Josef Müller, kannst du das Geld, der Bruce wollte das Geld in Europa, in Deutschland anlegen, ob ich das für ihn erledigen könnte? Ja, ich war Steuerberater, ich habe mich erst einmal erkundigt, um welchen Betrag geht's denn? Dann haben die gesagt, ja, Millionen. Und ihr verratet mir nicht, wir sind ja hier unter uns. Meine Provision, die war auch nicht schlecht, okay? Und dann habe ich gesagt, okay, in Ordnung, gehört schon zum Randgebiet eines Steuerberaters. Und bin darüber geflogen, habe mir das angesehen, die Werft, die hat eine Bootswerft. Und um es auch hier einzukürzen, sie hat nämlich gebeten, dass ich das Geld, das übrigens nicht aus der Werft stamme, sondern sie sind aus einem Spielcasino, käme dieses Geld doch in Deutschland anzulegen. Und weil sie aus einem Spielcasino kommt, haben sie das Geld in Bar, in Cash zur Verfügung. Ja, puh. Ich habe damals gesehen, diesen Film oder die Serie Miami Vice, vielleicht hat es jemand gesehen, okay? Da ging es ja nicht immer so sauber zu, darum bin ich rübergefahren und habe mir das angesehen, also geflogen. Und die Eltern haben mir dann beim Abendessen erzählt, ich wollte wissen, es gibt ja so Security Service, gepanzerte Fahrzeuge, wie die Einnahmen bei den Supermärkten oder so abholen und die werden das schon irgendwie zurückbringen in die Banken und auch nach München, damit ich es anlegen kann. So. Aber bei der Frage, wie das geschieht, haben die alle mich angeschaut. Und ich gebe zu, ich habe da keine Erfahrung. Ich habe zwar 20 Jahre lang am Sonntagabend bei uns im deutschen Fernsehen, bei euch läuft das ja auch, Tatort angeschaut, aber das ist da nicht vorkommen, okay? Vielleicht habe ich gefehlt oder war krank, ich weiß nicht. Oder vielleicht wird es eine gute Idee für ein neues Drehbuch. Das läuft ja schon seit 15 Jahren, so fast nicht. Aber egal. Gut, zur Sache weiter. Ich habe halt dann gefragt beim deutschen Zoll und bei den Amerikanern, ob ich Geld einführen kann. Das war 1989. Ich durfte. Dann bin ich in München in ein Koffergeschäft gegangen und habe mir erst einmal in der Fußgängerzone 5 große Hartschalenkoffer gekauft. Mit dem bin ich rübergeflogen, ein Koffer ist für meine Kleidung gewesen, Freitag ging es rüber, Sonntag zurück. Ich will es auch hier abkürzen, Sonntagabend bin ich mit 4 vollen Geldkoffern zurück nach München. Und ich habe gemerkt, ich bin für sowas vollkommen ungeeignet. Vollkommen. Ich habe geschwitzt vom ersten Moment bis zum letzten. Wissen Sie, was in einen Koffer reinpasst? Ich wusste es nicht. Aber wie ich es wusste, dann ist mir gleich schlecht geworden. 1 Million Dollar. Josef Müller, Rollstuhlfahrer mit 4 Millionen im Handgepäck, so ungefähr. Das hört sich nicht so schlimm an, es hört sich belustigt an. Aber stellen Sie sich mal vor, mit 4 Millionen. Ich brauche nicht im Fernsehen zu schauen, dass ich weiß, dass in Amerika wegen wesentlich weniger Geldbeträge Menschen ja umgebracht werden, gekillt werden. Und da kommt so ein Rollstuhlfahrer. Da, da, da. Ich glaube, ich habe damals schon Schutzengel oder mehrere ganze Armada gehabt. Um es kurz zu machen, ich bin gut nach München gekommen, habe mir das in der Bank einbezahlt, habe denen irgendeine Story erzählt, die brauchen ja auch eine Geschichte, damit sie es glauben. Und hatte plötzlich einen Girokontostand von 4 Millionen Dollar. Boah. Und wenn ich jetzt meinen richtigen Kontoauszug hätte, dann würde ich jetzt da aufhören. Aber es war nicht die ganze Erbschaft. Ich bin insgesamt 10-mal hin und her geflogen. Und wenn Sie es multiplizieren, 40 Millionen Dollar auf meinem Girokonto. Ich, Josef Müller, war derselbe Mensch. Ich habe gegessen, ich habe geschlafen, bin auf Toilette gegangen. Ich habe alles dasselbe gemacht wie vorher, bloß mein Konto stand. Und jetzt will ich Ihnen etwas sagen. Ich bin durch die Bank gegangen und die haben mir in meiner Bank, das war das Erste, was ich gemerkt habe, dreimal einen Kaffee angeboten. Führt mir in meiner Bank niemand einen Kaffee angeboten. Und die haben alle so devot an den Boden runtergeschaut. So, wissen Sie, so ehrfürchtig. Da sage ich, was haben die alle? Ja, die wussten alle, mein Konto stand. Und da habe ich gewusst, Geld, das wissen wir alle, regiert die Welt. Aber wenn du das so merkst, wow. Ich bin immer nur der normale Josef Müller geblieben. Und dann haben wir gespekuliert an der Börse. Wir hatten damals, ich will es wirklich zusammenfassen, ein gutes Händchen. Die Bank hat verdient, ich habe verdient Millionen im Monat. Ich habe meine Steuerkanzleien leider vernachlässigt, weil das war ja im Vergleich gar nichts. Und ich habe gelebt. Die Welt hat es mir ja gezeigt. Ich meine, die Welt war nicht schuld, ich war selber schuld. Ihr zu allem Nein sagen können. Ich liebe Autos, ich habe mir einen Fuhrpark geleistet. Wissen Sie, ich bin heute nicht stolz drauf. Aber ich will es Ihnen ehrlich erzählen, so wie es war. Es ist nichts zum Nachmachen, es ist eher erschreckend. Stellen Sie mir vor, wie dekadent ich war. Ich hatte mir italienische Sportautos gekauft, da bin ich kaum reingekommen. Da musste ein Auto nachfahren, um mir meinen Rollstuhl zu bringen, damit ich wieder aussteigen kann. Das ist sehr dekadent, okay? Sorry. Aber so habe ich gelebt, immer mehr. Und die Leute haben mich applaudiert. Ich hatte Yachten, ich hatte Häuser in Dubai, in Los Angeles und in Monte Carlo. Und ich wurde Konsul, Botschafter, Ambassador in Monte Carlo. Und habe Prinz Charles kennengelernt über einen Banker in London und bin richtig rauf. Ich weiß gar nicht wie, aber die Menschen, ich war plötzlich in einer Gesellschaft, die mir zwar gefallen hat, aber die eigentlich nicht meine war vom Herzen her. Und jetzt will ich Ihnen etwas sagen und auf den Punkt will ich jetzt hin. Darum erzähle ich Ihnen den ganzen Wahnsinn. Ich hatte alles, was man sich denken kann. Alles. Bodyguards, Chauffeure, Autos, Häuser, sogar ein kleines Flugzeug und eine Pilotenlizenz. Aber wissen Sie was? Und jetzt kommt's. Mein Herz, meine Seele, die war nicht glücklich. Und jetzt fragte ich mich, die ganze Welt will doch Geld haben. Wieso bin ich nicht glücklich? Und das ist eine gute Frage. Ich habe gedacht, bist du depressiv? Hast du eine Krankheit? Wie kann es sein? Und ich habe viele Menschen gefragt, auch Menschen aus der Schweiz, aus Österreich, aus Deutschland, aus Amerika, die reich waren, Industrielle, Rockstars, Popstars, Schauspieler. Die haben damals noch richtig Geld verdient. Aber wissen Sie, ich habe zu ihnen gesagt, geht es dir auch so? Und die ehrlich waren, die reichen Menschen, die ehrlich waren, die haben es mir genauso bestätigt, wie ich das gefühlt habe. Einer hat zu mir gesagt, es ist genauso, du spielst deine Show nach außen hin, der tolle Sunny Boy, der reiche Mann. Und innen im Herzen fragt keiner, wie es aussieht. Ich war nicht allein. Und ich will vorschatten, ich habe später, und das habe ich kennengelernt, ich weiß, dass diese Sehnsucht, die ich in meinem Herzen hatte, liebe Freunde, die war nach Gott. Gott setzt, das sage ich jetzt, Gott setzt in jedes Herz, ob sie an Gott glauben oder nicht, ob sie Atheist oder Islamist oder wie auch immer, egal, Hinduist oder Buddhist sind, setzt in jedem Menschen eine Sehnsucht nach ihm. Und es ist wie beim Computer. Wenn Sie einen Computer kaufen, stellen Sie ihn zu Hause hin, dann haben Sie einen PC, dann können Sie Briefe schreiben, aber die eigentliche Verbindung ist, wenn Sie online gehen, da können Sie ins World Wide Web. Und genauso ist es mit Gott. Sie haben diese Sehnsucht vielleicht heute auch im Herzen. Aber ich kann Ihnen eins sagen, wir kommen da später noch drauf. Gehen Sie online mit Gott. Versuchen Sie eine Verbindung herzustellen. Und ich zeige Ihnen, wie es geht. Weil ich habe es erlebt, ich habe gar nichts geglaubt. Glauben Sie mir, ich bin der skeptischste Mensch der Welt, der nie was glaubt und der immer, ich bin Steuerberater, ich glaube an Zahlen, okay, und nicht an Gott und Mystik und so Dinge. Aber Gott hat mich gepackt mit Liebe. Und das ist wirklich eine Geschichte, mit der ich leider nicht gerechnet habe. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit Liebe. Und das endet so fantastisch. Bilden Sie sich selber die Meinung davon. Ich bin jetzt total abgeschwenkt. Weiter jetzt in der Geschichte. Ich war unglücklich, dann habe ich das ganze Geld verloren, weil ich natürlich von Börsenspekulation nichts verstehe. Verzockt an der Börse, 40 Millionen. Es geht gar nicht schwer. Die Bank hat gesagt zu mir, Herr Müller, sind Sie doch nicht unglücklich. Das Geld ist zwar weg, aber nein, das Geld ist ja nicht weg. Es hat nur ein anderer. Das ist beruhigend, oder? Wenn Sie 40 Millionen verlieren. Gott sei Dank habe ich den anderen nicht gekannt. Ich glaube, ja. Ist das Schöne an der Börse. Also, das Beruhigende. Man gewinnt und weiß nicht, von wem, und man verliert und weiß auch nicht, an wen. Die Börse gibt es ja weiter. Es ist Angebot, Nachfrage. Naja, gut. Weiter jetzt in der Geschichte. Dann standen plötzlich zwei Männer bei mir in meiner Steuerkanzlei, die sich ausgegeben haben vom amerikanischen FBI. Ich habe gedacht, ich bin in der Vorabendserie vom Fernsehen, von Bruce Willis oder was. Das kann nicht sein. Nein, die haben sich ausgewiesen und sind gekommen und mir nur eins gefragt, ob ich Bruce kenne. Da habe ich gesagt, nö. Dann haben die mir meine Geschichte erzählt und sie haben gesagt, jetzt erzähl mal die Wahrheit. Die Eltern, die sie kennengelernt haben, waren bezahlte Schauspieler. Die Werft, die war gemietet. Und der Bruce ist einer der meistgesuchtesten Verbrecher Amerikas. Boah, Gesichtsoperation, falscher Pass. Und wenn ich jetzt schon sitzen würde, ich wäre umgefallen vor Schreck. Und die Gelder sind nicht aus einem Spielcasino, sondern sie hatten eine, so wie die Beamten erzählt haben, eine Schnellbooteflotte, wie sie durch die Karibik Waffen und Drogen befördert haben. Und jetzt wusste ich war nicht der Anleger von einer Erbschaft, sondern ich wurde eigentlich gebraucht oder missbraucht als Waffen- und Drogengeldwäscher. Jetzt nur dumm, dass diese Kohle weg war. Weil, wissen Sie, da geht Ihnen, ja, ich habe nicht mehr schlafen können, weil 40 Millionen aus kriminellen Geschäften erwirtschaften. Wissen Sie, was da Menschenleben wert ist? Gar nichts. Die Ente, zero. Gar nichts. Und ich hatte Angst um mein Leben und dann kam das zweite Wunder. Danke Gott. Bruce wurde verhaftet. In Fort Lauderdale vor einer Diskothek namens Joseph. Ich muss heute noch grinsen, weil ich kenne die Diskothek. Mami hat das Schicksal auch einen Humor. Und er hat einen Prozess gemacht, er hat alle seine Kumpane verraten, das ist der Staatsanwaltschaft verlangte dreimal lebenslänglich. Er hat einen Deal gemacht mit der Staatsanwaltschaft, hat alle verraten, seine Lieferanten, Kollegen und kriminellen Freunde, und hat Zeugenschutzprogramm bekommen und 12 Jahre Haft. Das ist ein Deal. Und um das zu Ende zu erzählen, vor ein paar Jahren war jemand hier und hat gesagt, vor weiteren 8 Jahren war Bruce wieder in Deutschland, wie er frei war. Und in München, und hat sich nach Josef Müller erkundigt. Da wusste ich, was der wollte. Der wollte nur seine 40 Millionen. Und dann habe ich nachgerechnet und dann habe ich geschmunzelt. Zu der Zeit war ich nämlich im Gefängnis. Und da konntest du nicht raus, sondern auch nicht rein. Okay? Und das hat mir vielleicht mein Leben gerettet. Manchmal habe ich einen Schutzengel und weiß es gar nicht. Wie ging es weiter? Ich hatte kein Geld mehr und dann habe ich die Dummheit meines Lebens gemacht. Und deshalb steht da zu Recht Schurke, okay? Ich habe den Fehler gemacht meines Lebens. Ich habe meine Leute, meine Steuerkanzleimandanten um Darlehen gebeten und konnte das nicht mehr zurückzahlen. Ich wollte das zurückzahlen, aber ich konnte es nicht mehr zurückzahlen. Und dann hatte ich schlechte Gewissen und hat bei mir angeklopft und hat gesagt, Josef, das kannst du nie mehr zurückzahlen, was du dir ausgeliehen hast. Und dann bin ich zur Staatsanwaltschaft, habe das Richtige gemacht und habe mich selbst angezeigt. Da gab es einen Riesenhype. Die jungen Leute würden sagen, einen sogenannten Shitstorm. Das können Sie wörtlich nehmen. Das ist nichts Gutes. Und ich bekam 4,5 Jahre Haft. Aber kein Gefängnis, zu Recht, aber kein Gefängnis in Bayern wollte mich aufnehmen. Warum? Weil die waren alle nicht behindertengerecht, die hatten alle Stufen. Jetzt will ja ein Behinderter, dass alles flach ist. Und ich war froh, dass die alle Stufen hatten, okay? Ich versuche heute den Schaden wieder gut zu machen, weil mir das heute immer noch nachgeht. Gott hat mir verziehen, der Staat hat mir verziehen, da kommen wir ja noch drauf. Und weil ich dann doch noch ins Gefängnis musste, wie die alles geebnet hatten, dumm gelaufen, aber es war okay. Aber trotzdem habe ich noch meine Schuld an meine Gläubiger. Und deshalb ist es mir wert, mit Menschen Gespräche zu führen und dass ich wenigstens irgendwas noch zurückzahlen kann. Weil so wie Zachäus gesagt hat, wie er Jesus kennengelernt hat, Herr, die Hälfte meines Vermögens möchte ich zurückgeben und vierfach, ich kann nicht vierfach bei 10 Millionen Schulden, aber vielleicht 10% in irgendeiner Weise. Und ich rede mit den Menschen, ich hau nicht ab, sondern ich unterhalte mich mit den Menschen. Gehen wir einfach weiter, ich will jetzt wirklich zum Punkt kommen. 10 Jahre später, 2004, war ich auf der Flucht vor einer Sache, die ich nicht begangen hatte. Ich war Vermögensverwalter, hatte 20 Millionen zu verwalten. Andere Menschen haben da ein krummes Ding damit vorgehabt. Die Leute haben mich vermutet und ich musste auf Flucht gehen, um meine Unschuld zu beweisen. Ich war in Miami, in Florida. Dort hatte ich ein Apartment, ein Penthouse über den Ozean. Und dort habe ich in 2 Monaten von Oktober bis Dezember 2004 meine Unschuld bewiesen und hätte dann zurückfliegen können. Ich war zur Fahndung ausgeschrieben und da passierte etwas. Auf meinem Balkon bin ich rausgegangen und habe da runter geschaut, 20 Stockwerke. Und plötzlich passierte etwas in meinem Herzen, das habe ich nie erlebt, ich weiß ja nicht warum. Ich wollte mir das Leben nehmen, ich habe meine Unschuld schon bewiesen, aber ich hatte plötzlich Todessehnsucht, da runter zu springen. Ich weiß nicht aus welchen Gründen, nie wieder danach, nie wieder davor. Aber bevor ich wirklich über diese Balustrade springen wollte, hörte ich plötzlich, ich war alleine, eine Stimme hinter mir, eine Männerstimme in Deutsch, wo ich in Amerika war. Und die Stimme hat zu mir gesagt, Josef, du hast schon vieles in deinem Leben gemacht, aber du warst noch nie feig. Stell dich den Behörden, flieg zurück. Du hast deine Unschuld bewiesen, du bist nicht schuld. Und stell dich den Behörden in Deutschland. Und wenn sie eine Stimme hören und sind alleine, dann haben sie ein Problem, glauben Sie mir das. Und ich bin zurück, ich habe niemanden gesehen. Ich bin in den Living Room und im Wohnzimmer und da war niemand. Und ich habe alle Räume aufgemacht, es war niemand da. Ein Geist, habe ich mir gedacht, oder spinnst du jetzt? Und in dem Moment kam ein Wind von draußen, es war schon windig, die Balkontür war offen und hier hatte ich so einen kleinen Büchertisch, so ein Bücherregal und da flogen 2 Bücher um und es ist eine Ding rausgeflogen, eine Postkarte. Und die habe ich heute dabei. Und diese Postkarte, die habe ich aufgehoben, da steht drauf, sei unerschrocken und unverzagt, denn dein Gott ist mit dir, wohin du auch gehst. Sei unerschrocken und unverzagt, das ist original, bloß vergrößert, denn dein Gott ist mit dir, wohin du auch gehst. Diese Postkarte ist von der Christoffel-Blinden-Mission. Da hat meine Mutter Geld gespendet, damit Kinder in Afrika durch eine Augenoperation vielleicht für 50 Euro wieder sehen können. Christoffel-Blinden-Mission, gibt es auch in der Schweiz, habe ich gehört. Und Gott ist mit dir, wohin du auch gehst. Ich war mal Ministrant, muss ich dazu sagen. Klar, wenn man katholisch ist in Bayern, dann geht man in einen Burschenverein und wird Ministrant. Leider war ich damals schon so frech und habe mit dem Weihrauch da beinahe die Sakristei in Flammen aufgesetzt. Pfarrer mögen das nicht. Der hat mich auf Bayerisch gesagt, Sie verstehen es ja gut, er hat mich hinausgeschmissen, also er hat mich entlassen. Und aber ich habe mitbekommen, dass Gott der Gott ist, der Himmel und Erde erschaffen hat. Aber Papa, und wenn der mit dir ist, habe ich mir gesagt, Josef, dann, hey, wow, wohin du auch gehst. Und dieser Joshua, schon unten steht Joshua oder Joshua 1,9. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe mir gedacht, das ist ein cooler Spruch. Wenn ich in München bin, dann lade ich den Joshua auf ein Bier ein. Ich muss heute auch lachen. Sehr viele Bibelkenner, auffällig hier. Ich muss wieder mal zum, wenn ich Bibel lese, zum Mitternachtsruf kommen. Da ist ein Lachsalbe, ich habe noch nie bekommen, okay? Also, ja, ich wusste es nicht, dass der schon 3000 Jahre tot ist. Vielleicht gibt es einmal eine himmlische Zapfanlage. Es werden mir die Spezialisten der Entrückung ja vielleicht nennen können, okay? Ob wir entrückt werden, auch zu einer Zapfanlage. Also, Entschuldigung, den Spaß, aber vielleicht werde ich mal Bier trinken. Und das ist natürlich auf dem Buch Josua nach den 5 Mosebüchern und Kapitel 1, Vers 9. Aber gestatten Sie, ich hatte keine Ahnung. Aber ich fand es toll. Ich habe das 5-mal am Tag habe ich das gelesen. Heute wird man sagen, gebetet. Und es gab mir Kraft, es gab mir Power, es gab mir Energie. Und liebe Freunde, ich bete heute jeden Morgen. Ich stehe früh auf und was mir jetzt immer so gefallen hat, wo ich früher heimkommen bin, stehe ich heute auf. Und lese, mache mir einen Espresso und lese in der Bibel und im Alten Testament, Neue Testament, die Psalmen und es gibt mir Kraft. Und wer das gemacht hat und wieder eingeschlafen ist, ich kann euch ermutigen, holt eure Bibel wieder raus und Staub abblasen und lesen und blättern. Nur wenige Verse, nicht wie im Buch, sondern nur ein paar Verse und Gott fragen, was willst du mir heute damit sagen? Und wissen Sie, zu dem Aufstehen, ich habe lang gebraucht, aber das geht eigentlich ganz einfach und das verrate ich Ihnen. Wenn Sie ein bisschen früher aufstehen wollen, sagen wir mal eine halbe Stunde, dann müssen Sie einfach eine halbe Stunde früher ins Bett gehen. Das ist ganz einfach. Habe ich rausgefunden. Und die Dinge sind halt mal mehr einfach. Und sagen Sie auch nichts über die Bayern, okay? Also, aber ich will Ihnen jetzt nur sagen, das mache ich jeden Tag. Und wer das weiß und das auch macht, und da bin ich überzeugt dazu. Ich meine, manche sind Abendmenschen, lesen Abend, ich bin am Abend eher noch müde, aber ich muss dazu sagen, oder stehe auf einer Bühne und erzähle meine Geschichte, da bin ich nicht müde, aber ich lese am Morgen, ich bin am Morgenmensch, um 5 Uhr ist bei mir die Nacht um und da muss man ein bisschen früher ins Bett gehen. Aber das ist diese Kraft, diese Power, diese Energie. Manche Leute haben nur Angst, dass sie vor lauter Energie aus dem Rollstuhl aufspringen. Ich meine, bis jetzt ist noch nicht passiert, aber man weiß ja nie. In Dübendorf sind ja schon alles Mögliche passiert, habe ich gehört. In so langen Jahren. Aber wissen Sie, es ist nicht von mir. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe es nicht gespielt, gar nichts. Ich habe es geschenkt gekriegt. Das ist etwas, was ich nicht verdient habe, sage ich ganz ehrlich. Ich hätte was anderes verdient. In den Augen der Welt hätte ich was anderes verdient. Und jetzt will ich die Geschichte zu Ende bringen. Es geht weiter. Ich habe mich dann gestellt, ich bin dann nach Wien. Ich hätte dann nach Zürich fliegen können, vielleicht hätten wir uns dann gesehen irgendwie früher, aber nicht im Gefängnis, aber sondern ich bin nach Wien und wollte dann nach München mich stellen und in Wien habe ich dann schon telefoniert mit meiner Frau Sandra, ich war zwischenzeitlich verheiratet. Und die haben natürlich meine Frau abgehört und 10 Tage bevor ich mich im April stellen wollte, am Samstag, den 16.04.2005, klopft bei mir in der Hotelzimmertür, waren 10 Polizisten draußen, Herr Müller, jetzt haben wir Sie. Ich habe eine humorvolle Geschichte bei der Verhaftung, die war wirklich sehr humorvoll bei mir. Ich mache immer einen Spaß, verstehen Sie, das Leben ist manchmal hart genug. Aber ich habe immer Freude auf den Lippen. Wie Sie mich, also kommen wir gleich darauf, wie ich hernach dann überführt worden bin, ins Gefängnis, nach München. Dann haben die alle, ich war ja überall immer in der Zeitung, dieser Rollstuhlfahrer, die Presse hat gesagt, die Justiz fand keinen Rollstuhlfahrer, die haben mich weltweit gesucht. Mit dem International Warrant of Arrest, mit einem internationalen Haftbefehl. Und die Presse hat gesagt, ihr findet nicht einmal einen Rollstuhlfahrer, deutsche Justiz. Wie wollt ihr jemanden von Al-Qaida, von organisierten Kriminalität finden, wenn ihr nicht einmal Menschen mit einem unveränderlichen Kennzeichen findet? Richtig so. Und dann kam ich in das Gefängnis und haben die Leute gesagt, jetzt ist er da. Also wir haben mir angeschaut, wie er ist. Wäre ich ein Panda-Bär ausgeliehen aus China oder so. Und dann habe ich gesagt, liebe Gefängnisbeamte, ich habe noch nicht gewusst, wie man die anspricht. Also liebe Gefängnisbeamte, schauen Sie nicht so, ich habe Erfahrung. Ich sitze schon seit 30 Jahren. oder den Witz? Ja. Den Witz verstanden nur 50%, okay? Nicht hier, sondern im Gefängnis, okay? Also ich habe immer Humor. Das muss man haben, weil ins Gefängnis kommt man ist nicht spaßig, okay? Aber ich habe mir gedacht, ich finde immer was, wo ich Humor habe, irgendwo dran. Na gut, also ich kam mal ins Gefängnis Wien-Josefstadt. Natürlich, wo sonst hin? Wien-Josefstadt-Gefängnis, direkt hinterm Rathaus. Und dort kam ich in die Krankenabteilung. Und in der Krankenabteilung gab es einen Büchertisch. Und da habe ich etwas gefunden. Keine Ahnung, lauter dunkle Bücher, ein rotes Buch, hier ist Original, ich ziehe das raus. Und das heißt Das Neue. Hinten steht drauf Pro Christ, unglaublich. Ich weiß, das ist das Lustige, das kommt aus der Schweiz. Wie kommt ein Schweizer Buch in ein Gefängnis nach Wien, frage ich mich. Aber wissen Sie, für Gott ist nichts unmöglich. Ich habe nicht einmal gewusst, was das ist, das Neue. Ich schaue ins Inhaltsverzeichnis und da steht drinnen, die gute Nachricht nach Matthäus, die gute Nachricht nach Markus, nach Lukas, die gute Nachricht nach Johannes. Und Sie können sich vorstellen, Josef Müller, das erste Mal in seinem Leben im Gefängnis, der kann ein Buch mit guten Nachrichten gut brauchen. Und ich habe das hat es bei Migros für 99 gegeben. Also ich habe es in allen Varianten zu Hause, seitdem ich mir das in der Schweiz vor hochhebe, okay? Sie brauchen es nicht schenken, ich habe es schon. Ich muss immer vorsichtig sein, wie ich beim Bayerischen Rundfunk gesagt habe, ich bin jetzt normal, Entschuldigung, wenn ich das so einwerfe, ich habe jetzt eine normale Lebensführung, ich liebe Tomaten zu züchten. Das hätte ich nicht sagen sollen. Seitdem bekomme ich fast überall nur Tomaten geschenkt. Glauben Sie mir das? Ich habe genügend, ich werde es auch nicht mehr erwähnen. Nie wieder. Ich liebe Tomaten, okay, aber das ist jetzt eine andere Sache. Weiter in der Geschichte. Das heißt, wissen Sie, Sie kennen ja das, vielleicht haben Sie auch schon mal aufgeschlagen und schlagen in den Psalmen auf, ich schlage in der Mitte auf, komme aus Lukas 15, der verlorene Sohn. Sie wissen, ja klar, was soll ich sonst lesen? Ich habe es von vorn bis hinten gelesen. Ich wusste natürlich nicht, das ist das Neue Testament in moderner Sprache mit Bildern und schlagt bei Lukas 15 auf. Sie wissen, der Sohn, brauche ich Ihnen nicht erklären, aber der Sohn kam ja auch in den Schweinestall, hat das ganze Geld verprasst, Konjunktur runter, er im Schweinestall. Und der verlorene Sohn im Schweinestall und ich im Gefängnis, da sah ich die Parallelen. Und er ist ja nach Hause und hat gesagt, Papa, ich habe gesündigt vor den Himmeln und vor dir. Ich bin immer wert, dein Sohn zu sein. Aber mach mich wenigstens zu deinen Angestellten. Früher hieß es Knechte. Und heute auch noch, Mann. Und aber er hat ihm eine zweite Chance gegeben. Und der Vater, der hätte doch eigentlich sagen können, ja, du Lauser, und hast du mein Kohle durchgebracht und. Aber der ist ihm entgegengelaufen, hat ihn umarmt. Der mag gestunken haben, den Schweinestall da hier. Aber hat ihn umarmt und hat gesagt, mein Sohn war tot, jetzt lebt er. Lass uns ein Fest feiern. Die Bayern hätten gesagt, lass uns einen Ochsen grillen, okay? Bei euch hätten sie gesagt, lass uns ein Fondue machen, oder? In der Schweiz. Ich liebe Schweizer Fondue, Käsefondue. Meine Mitarbeiterin liebt Schokoladenfondue. Aber schenkt sie, die ist schlank, die bleibt so schlank. Also kein Schokolade schenken. Das ist gefährlich hier in der Schweiz, ja, Laura. Also gut, das heißt also zurück zu der Sache. Ich wollte auch eine zweite Chance. Ich kam dann ins Mündner Gefängnis. Diese lustige Geschichte, die verging mir dann auch bald, weil es war kein Spaß im Gefängnis. Mein Vater mit 89 Jahren war schon dement. Der hat mich besucht im Gefängnis und hat mir dieses Büchlein geschenkt. Gott heilt auch dich. Von einem katholischen Palutinerpater. Das Buch gibt es nicht mehr, also Sie brauchen es nicht aufschreiben. Ich erzähle es Ihnen außerdem, was da drin steht. Und was da, der Untertitel, das ist der Hammer. Der Untertitel heißt seelische und körperliche Heilung durch einen lebendigen Glauben. Und das Wort lebendig, das hat mich angerissen. Lebendig, was ist ein lebendiger Glaube? Wissen Sie, ich bin Katholik. Damals in die katholische Kirche gegangen, sogar wie ich auf Flucht war, ging ich in die Roman Catholic Church of Miami, weil ich heute ein Christ bin, der in die Kirche geht am Sonntag. So wurde es mir von meinem Vater beigebracht, ohne dass ich eine Beziehung hatte. Aber da war nichts Lebendiges. Ich will nichts sagen gegen Kirchen, gegen Denominationen aller Art. Ich bin selber da rein, aber was Feuriges, was Lebendiges war da nicht drinnen. Wenn ich eure Sprecher gehört habe, die waren lebendig. Das hat mir gefallen. Das ist, sehen Sie, das, ich habe ja, ich wusste nicht, dass es Mitternachtsruf gibt. Außerdem seid ihr nicht im Gefängnis. Also vielleicht mit Zeitschriften, aber nicht mit Screen und Live-Videostream. Aber auf jeden Fall, das hat mich angerissen. Meine Mama ist gerade gestorben gewesen. Am Schneeschaufeln hat sie ihren Herzinfarkt bekommen. Meine Frau Sandra hat mich leider verlassen. Da war ich selber schuld. Aber geärgert hat es mich, dass sie mich mit meinem Chauffeur verlassen hat. Und mit dem Auto, standesgemäß natürlich. Die lebt heute am Thunersee. Aber das wäre eine Geschichte für sich, okay? Also, nee. Trotzdem, die Reichen kannten mich nicht mehr. Wenn du im Gefängnis bist, dann kennen dich die Menschen nicht mehr. Nicht mehr. Aber einer kannte mich. Und das war Gott und das war Jesus. Und ich sage Ihnen, ich will Ihnen aus meinem Buch kurz was vorlesen. Mein Buch ist so aufgebaut. 23 Kapitel, wilde Josef Müller Story. Weil das, was ich Ihnen vorher zugemutet habe, fast nicht glaubbar ist. Meine Geschichte ist noch viel wilder. Ich habe mal für Mobutu gearbeitet. Sese Seko Mobutu. Ich habe gearbeitet für Gaddafi und wusste es nicht einmal. Also das sind, wissen Sie, manche Menschen ziehen das irgendwie an. Meine Geschichte musste, glaube ich, so wild sein, damit ich heute so, verstehen Sie? Jesus hat gesagt, wer viel Mist gebaut hat, der kann auch viel lieben später. Und ich habe alles mitgenommen, glauben Sie mir's. Ich schaue bloß so brav aus. Das habe ich noch nie gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich weiß gar nicht, was mir jetzt durchfährt hier. Aber wissen Sie, da sind Bilder drinnen, 40 Bildseiten von den Menschen, vom Bürgermeister Luschkow aus Moskau, von Prinz Charles, bin ich gesprungen, da sind die Bilder drin. Das ist nicht Gequatsche, das ist nicht Angabe, das sehen Sie alles in den Bildern. Da draußen in mein Buch. Und ich sage Ihnen eins, Kapitel 24, darum lesen dieses Buch, das wollte ich nur sagen, ja, meistens nicht Christen. Und es ist gut. Weil, wissen Sie, wenn ich vorher angefangen habe, Halleluja, praise the Lord, das hätten doch nur Christen gelesen. Und ich wollte ja kein christliches Buch schreiben. Ich wollte ein Buch schreiben, das im Fontis Verlag, natürlich ein christlicher Verlag, Ex-Brunnen Verlag in Basel. Aber das hat auch Gott eingefädelt. Aber ich wollte ein Buch schreiben für Menschen so wie ich. Ich kannte Gott nicht. Und ich war alles andere als christlich, obwohl ich in die Kirche gegangen bin. Aber Gott hat mit jedem einen Plan. Und den Plan, der beginnt ab Kapitel 24. Das heißt, die Change Manager, die Wechselmanager kommen an Bord. Ich schreibe, im Gefängnis stürzte mein Imperium, mein System, mein Denken, mein Leben, meine Werteordnung. Er stürzte einfach alles wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Ich bin in der dunkelsten Stunde meines Lebens angekommen im Gefängnis. Auf einen Schlag brachen mir alle 12 Elemente weg, aus denen ich die Josef Müller Erfolgsstory gestrickt hatte. Nämlich Gesundheit und Kraft, Geld, Erfolg, Selbstsicherheit, Ehre, Luxus, Freiheit, Liebe, Freundschaft, Sex und Drogen. Alles ist weggebrochen. Und ich sage Ihnen, das habe ich vorher noch vergessen, ich sage Ihnen eins. Geld hat mich zu einem arroganten, überheblichen, darf man das sagen, Freddy? Kotzbrocken. Also verstehen Sie, also ist nichts Gutes. Verstehen Sie, also Geld hat mich schlecht gemacht, verwandelt. Du wirst überheblich zu anderen Menschen. Und ich bin auf ganz normalen Ebene gut bürgerlich aufgewachsen. Mit einem Anstand, mit einer Ehre, mit einem Respekt vor meinen Eltern, den so weiterzugeben. Ich will das den Schulden nicht auf Geld setzen. Geld selber ist ja neutral. Aber das, was man mit Geld macht, hat mich verändert. Und jemand hat zu mir gesagt, und ich weiß nicht warum, ich hatte nichts mehr zu verlieren. Ich hätte mich dann wirklich jetzt umbringen können, eigentlich im Gefängnis. Vergangenheit weg, Zukunft weg, Frau weg, Geld weg, Vater dement, nichts mehr da, keine Zukunft, schlechte Vergangenheit und aus. Und ich habe im Gefängnis das erste Mal, und deshalb habe ich bei Peter Hane auf der Bühne, habe ich gesagt, Peter, habe ich gesagt, ich bin froh, dass ich ins Gefängnis gekommen bin, weil sonst hätte ich nicht Jesus kennengelernt. Und das hat ihn so irgendwie, also dieser Spruch, ich bin froh, dass ich ins Gefängnis gekommen bin, was schon ein bisschen schräg ist, so in seinem Buch schreibt er darüber. Und wirklich, ich habe das erste Mal über mein Leben nachgedacht. Und ich würde Sie auch bitten, ich kenne Sie nicht, wenn Sie vor lauter Druck, wenn Sie, hier sitzen auch viele, die sind auch im Gefängnis, vielleicht nicht im Gefängnis mit Gittern, aber Sie stehen in der Früh auf, Sie sind unter Druck, Sie müssen dies machen, jenes machen, Sie haben am Tag Folgendes vor und dann müssen Sie abends und dann eine Konferenz oder die Frauen müssen das und das nochmal, die Kinder und dann soll ich nur Sport und dann soll ich nur das und Hauskreis und. Hey, wenn das kein Gefängnis ist, dann weiß ich nicht, was ein Gefängnis ist. Jesus befreit. Das habe ich festgestellt. Jesus befreit und das kommt jetzt. Und jetzt kommt meine ganze Änderungsgeschichte in einem Schlag. Und zwar, ich hatte nichts mehr zu verlieren. Ich versuchte es mit der Methode dieses Palutena-Paters. Ich überlegte genau und dann machte ich etwas Krasses. Ich werde es ein bisschen schneller. Ich hoffe, der Übersetzer kommt mit. Sorry. About my quick words, you know, over here. Ah, ihr kennt es schon gut. Also jetzt, das heißt also, ich formulierte ein persönliches Gebet, eine Art Magna Carta, mit der ich ein für alle Mal aus meiner egozentrischen Selbstverwirklichungsnummer heraussprang. Anders gesagt, ich verwandelte den Mittelpunkt der Erde von mir auf ihn dort oben. Und jemand hat zu mir gesagt, red doch einfach mal mit Jesus. Dann habe ich gesagt, wie, Jesus soll in die Kirche gehen? Nee, red mit ihm. Ja, wie? Er hat gesagt, ganz einfach, Jesus ist gestorben, er ist wieder auferstanden, er hört dich. Und wissen Sie, wenn man das zu mir sagt, ich bin immer ein bisschen theatralisch, da sage ich, okay, in meiner Einzelzelle in München-Stadelheim habe ich gesagt, lieber Gott, Jesus, Heiliger Geist, nehmt mir bitte hier Platz. Ich muss mit euch reden, dringend. Very urgent. Mal für einen Übersetzer, falls er es nicht weiß. Also gut. Also, und jetzt hört bitte gut zu. Hören Sie jetzt bitte nicht mit dem Kopf hin, sondern mit dem Herzen. Was hier passiert, was hier abgegangen ist, das können Sie auch machen. Und ich habe ganz einfach gesagt zu den drei, wie sagt man, Herrschaften, zu Gott, Jesus und zum Heiligen Geist, aus meinem Herzen: Mein Herr und mein Gott, bisher hatte ich keinen näheren Kontakt zu dir. Ich bin zwar oft in den Sonntag, in den Gottesdienst gegangen, aber ich sah das bloß als Erinnerung an dich und deinen Sohn Jesus. Ich machte das aus Tradition, weil es mir von meinen Eltern so beigebracht wurde. Eine lebendige Beziehung zu dir, die kenne ich gar nicht. Ich würde sie aber gern haben. Ich bin hier ganz alleine. Alle haben sie mich verlassen. Nur mein 89 Jahre alter Vater, mit dem schon alles schwierig ist, weil er dement ist, der besucht mich noch. Sonst bin ich mit meinem Leben wirklich am Ende. Ich besitze nichts mehr. Ich habe kein Geld, keine Frau, keine Freunde. Für mich ist es unmöglich. Ich habe viel Mist gebaut in meinem Leben, was ich jetzt aufrichtig bereue. Ich kann es nicht ungeschehen machen. Ich habe gegen fast alle 10 Gebote, die ich einmal im Religionsunterricht gelernt habe, verstoßen. Ich habe mich an deine Gebote nicht gehalten und all deine Ordnungen mit Füßen getreten. Und am Schluss, es tut mir von Herzen leid und ich bitte dich aufrichtig um Vergebung. Wenn du jetzt fähig bist, so wie ich das gelesen habe, mein Leben zu übernehmen und zu führen, Jesus Christus, somit will ich dir hiermit mein Leben übergeben. Ich habe nichts mehr zu verlieren, ich habe nur noch dich. Jetzt bist du an der Reihe. Mal sehen, ob es dich wirklich gibt. Wissen Sie, wenn Sie derselben Meinung sind, Sie sitzen vielleicht hier, sind ein bisschen skeptisch, wollen die Geschichte von mir hören, danke. Aber Sie kennen Jesus nicht persönlich. Willkommen im Club. Ich kannte ihn auch nicht. Darum habe ich gesagt, wenn es dich jetzt gibt, wirklich, dann brauche ich dich dringend. Sehr dringend. Und Jesus sagt im Alten Testament unter anderem, wer mich von Herzen sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Und da möchte ich noch in meiner Schlussrede drauf kommen, weil jetzt müssen wir schon langsam die Kurve kriegen. Das heißt also, sagen Sie es ihm. Sagen Sie es ihm wirklich. Sagen Sie, ich kenne dich nicht, aber wenn es dich wirklich gibt, du kannst mir helfen. Und glauben Sie mir eins, Jesus lässt sich nicht ein zweites Mal bitten. Ich habe das für ungefähr, ich will das nur zu Ende erzählen, bevor ich das jetzt, also das sind jetzt nur 2, 3 Sätze, die ich noch gesagt habe, ob es dich wirklich gibt, ob du meine Bitte gehört hast, sie ernst nimmst und etwas geschieht. Nimm meine Bitte an, ich danke dir dafür. Das habe ich gesagt. Und wissen Sie, ich habe das ungefähr so wie Sie, vielleicht ein paar hundert Leute hier sind, habe das insgesamt in meinen 500 noch was Veranstaltungen, ich zähle sogar nicht mehr mit, vielleicht vor 200.000 Menschen, die live vor mir waren, die letzten 4, 5 Jahre gesagt. Und in meinen Büchern steht meine E-Mail-Adresse, Sie können übers Internet, geben Sie nur Josef Müller ein, ich bin nicht überheblich, aber das sind sofort auf meinen Seiten, okay? Obwohl es noch ein paar Josef Müller gibt in Deutschland, aber übrigens in Luzern gibt es der meiste Vorname Josef und der meiste Nachname Müller, habe ich gelesen, okay? Also ich bin fast ein Luzerner. Aber schauen Sie, ich habe diese 200.000 hat nicht ein einziger mir eine E-Mail geschrieben, mich angerufen und hat gesagt, Josef Müller, ich habe es versucht. Ich wollte mit Jesus Kontakt aufnehmen und nichts ist passiert. Jesus sagt doch in der Bergpredigt bei Matthäus, geh nach Hause, sperr dich ein in dein Zimmer oder geh in dein Zimmer und red mit mir. Ich sage, schalt dein iPhone, dein iPad, dein Internet, dein Computer runter und red mit mir. Für Sie gilt es natürlich nichts, Sie bleiben nur ein bisschen da, bitte. Aber sprechen Sie mal, sprechen Sie heute, sprechen Sie, wenn Sie, ob das jetzt zu Hause ist oder im Wald oder wie auch immer, Sie brauchen Ruhe und auf dieser Welt hat man noch kaum mehr Ruhe. Reden Sie in Ruhe und sagen, Jesus, ich kenne dich nicht, ich würde dir gern kennenlernen. Und dann hören Sie mal zu, was passiert. Lesen Sie zugleich in der Bibel, bitte, weil er spricht auch durch die Bibel. Er spricht, er kann sprechen durch Prediger, er kann sprechen durch den Mitternachtsruf, er kann sprechen durch Gottesdienste, er kann sprechen durch Schriften, die Sie hier angeboten bekommen. Er kann sprechen durch Fernsehen, durch Menschen, durch alles. Gott kann mit jedem einzelnen Kontakt aufnehmen. Und er hat bei jedem oder andere Art, habe ich festgestellt. Versuchen Sie es mal. Es kostet nichts, es tut nicht weh. Aber dann erzähle ich Ihnen, was bei mir passiert ist. 2 Tage lang passierte gar nichts. Und dann bin ich aufgewacht. Am 3. Tag in der Früh um 5 Uhr wache ich in meiner kalten Zelle von München-Stadelheim auf und hatte plötzlich einen Freudeschub. Und der war so elementar. Nicht nur ein Freudeschub über irgendein Handy oder über irgendwas, über schönes Wetter, sondern es war ein Grund auf einen Freudeschub. Und wenn du den im Gefängnis bekommst, das ist schräg, okay, glaub mir das. Und ich hatte plötzlich eine Freiheit in meinem Innersten. Das war eine innere Freiheit. Und diese möchte ich nie wieder in meinem Leben hergeben, diese Freiheit. Die hat mich erfasst. Das ist irre. Wer diese Freiheit kennt, der weiß, von was ich spreche. Und ich hatte einen Powerschub. Da habe ich heute noch ein bisschen was, glaube ich, davon, okay? Das hat mich dermaßen mitgenommen. Also ich habe ein Brennen bekommen im Herzen. Das ist das Feuer. Das ist das Brennen nach Jesus. Hey, ich möchte es nicht mehr hergeben. Das ist sowas Schönes. Ab und zu stehen wirklich da hier Feuerlöscher. Ich sage, nee, ich brenne nicht, okay? Das ist ein inneres Brennen. Nehmen Sie das mit. Das ist etwas, was Ihnen, was Sie verändert. Es ist unglaublich. Und das wünsche ich Ihnen auch. Das sage ich, das geht ganz einfach. Ich bin dann raus und dann, so viel Zeit haben wir noch, ich überziehe noch ein bisschen, ein paar Minuten noch, aber ich bin dann raus, um 7 Uhr gingen endlich die Gefängnistüren auf. Ich bin raus aus meiner Gefängniszelle, konnte ja nicht sagen, die haben einen Haftraum eingerichtet, einen großen. Also es war, ja, mit 3 Schreibtischen und alles. Ich will sie nicht schön malen, weil sonst wollen sie nachher noch da rein, aber wissen Sie, ich bin raus auf den Gang und da sind die anderen Gefangenen, sind gekommen und ich war so voller Liebe und Freude und da bin ich zu dem ersten hin, das waren 4 Jungs, so, boah, wie sagt man gleich, Tattoos bemalt und boah, solche Jungs hier. Und da bin ich zu dem ersten Ding hin, hab ihn umarmt, zu Gunst geht und hab gesagt, heute ist ein wunderschöner Tag, Gott liebt dich und ich liebe dich auch. Der hat mich angeschaut. Ich habe mir gedacht, ein ganz Ungläubiger. Und dann habe ich seinen Kopf runtergezogen und habe ihn noch geküsst. Dann war es endgültig aus mit dem. Der ist dann nur so da gestanden und hat mich angeschaut. Das hat mir gefallen. Dann habe ich die anderen auch noch geküsst und gesagt, dass Jesus sie liebt und ich sie auch sehr liebe. Und die sind auch dann so stehen geblieben, wie eingefroren. Und dann kam eine Frau hier am Gang im Gefängnis und ich wusste das nicht. Was war die Psychologin des Gefängnisses? Und ich gehe zu der hin und sage, wissen Sie denn, wie schön es hier ist im Gefängnis? Ich sage Ihnen eins, das, was sie gesagt hat, das kann ich Ihnen heute nicht wiederholen, diesem netten Gebäude. Ja, nein, nicht. Oh. Und dann, und jetzt kam als letzter, weil wir befinden uns ja in der Krankenabteilung, kam der Arzt, die vier Jungs immer noch versteinert, die Frau mittlerweile auch ihre Sprache enthoben, und geht der vorbei, die schaut die an und geht da vorne rein in das Zimmer, hier ist ein Arztzimmer, zwei Zimmer weiter, wo die Kranken dann, also die von der Krankenstation kommen konnten. In dem Moment, in dem der Arzt in dem Zimmer ist, sind die vier Jungs aufgewacht, sind reingestürzt in das Arztzimmer und haben geschrien aus ganzem Herzen heraus, dass der ganze Gang Gehalt hat. Die haben geschrien, die Pillen, die der Müller hat, die möchte ich auch haben. Können Sie sich das vorstellen? Also ich sag wirklich, unser Herr Jesus, der muss Humor verstehen, der muss Spaß verstehen. Das war meine Änderung meines Lebens. Und ich will jetzt wirklich die Schlusskurve, ich könnte Ihnen noch so viel erzählen. Ich bin katholisch und die Evangelische Allianz hat mir als Katholiken ein Stipendium gegeben und ich habe 4,5 Jahre Theologie studiert im Gefängnis. Das war meine schönste Zeit. Unglaublich. Ich wollte nie Pastor oder Pfarrer oder sowas Erlesenes werden. Ich wollte nur wissen, was ist mit Jesus? Pneumatologie, der Heilige Geist. Das hat mich fasziniert. Und ich habe ein Leben mit Jesus begonnen, das heute nicht mehr wegzudenken ist. Ich treffe so viele Menschen und wir haben eine Stiftung gegründet auch. Jesus saved my life. Jemand hat mir, wie gesagt, noch dazu, es war in der Schweiz ein Auto geschenkt. Das ist, also ich könnte Ihnen jetzt mindestens doppelt so lang, aber ich muss zum Schluss kommen. Elia Maurice hat der glückliche Sünder hier gepredigt. Und ich will nur ein paar, ich weiß nicht, ob er hier ist, aber ich will nur dazu etwas sagen. Er hat gesagt, Psalm 32, Freude über Vergebung der Schuld. Er hat zitiert Micha 7,19, er hat meine Sünden in die Tiefen des Meeres geworfen. Ja, Psalm 103, so weit wie der Osten vom Westen ist, so weit hat Gott meine Schuld geworfen, unendlich weit. So ist es mir vorgekommen. Jeremia 31, er vergaß meine Sünden. Ich habe es ihm ein paar Mal erzählt, wie schlecht ich war. Er hat gesagt, ich weiß gar nicht mehr, vor was du redest. Er gedenkt meiner Sünden nicht mehr, in Hebräer. Und jetzt kommt's. Was hat sich in meinem Leben verändert? Hat gesagt Elia Maurice in der Predigt vom 3. März. Psalm 32. Ich bin ohne falsch. Das heißt, ich will wirklich keine Notlüge mehr gebrauchen. Jede Lüge, die mir früher locker mal so Notlüge, ach so mal über den. Nein, ich merke es. Und ich höre davor auf. Und wenn ich vielleicht irgendwas sage, dann widerrufe ich das sofort. Ich will nicht mehr lügen, nie wieder in meinem Leben. Ich will immer die Wahrheit sagen. Und wenn die Wahrheit Konsequenzen hat, die für mich schlecht sind, dann will ich auch die Wahrheit sagen. Das hat sich in meinem Körper oder in meinem Geist verändert. Ezekiel oder Ezechiel 36, ich habe ein verändertes Herz. Das steinerne Herz wurde in ein fleischernes Herz getauscht. Ich habe früher nie geweint. Ich war so ein cooler Typ. So. Verstehen Sie? Und heute... Ich bin heute leider mal mit den Tränen nahe über manche Menschen, über Schicksale und über manche Sachen. Und ich kann das mit Jesus auch teilen, wenn er über die Menschen geweint hat. Psalm 91, ich lebe heute unter Gottes Schutz. Ich merke, dass ich unter dem Schutz des Höchsten wohne und bleibe unter dem Schatten des Allmächtigen. Das passiert mir immer wieder. Keiner meiner Gläubiger kam. und hat mich, ich habe Angst gehabt. Gott hat mich beschützt. Psalm 86. Es ist noch etwas dazu. Er behütet mich in der Not. Er ist mein Schutz und behütet mich in aller Bedrängnis. Das ist das, was ich erfahren habe. Ich habe gehört, ich habe gedacht, dieser Elia Maurice, der spricht von Josef Müller. Genau das kann ich bestätigen. Das ist mit mir passiert und ich habe es nicht verdient. Verstehen Sie, wenn Sie etwas geschenkt bekommen, das nennt sich Gnade. Und mein Herz ist so voller Liebe erfüllt. Glauben Sie mir das. Und das macht mein Leben heute so glücklich. Ich bin heute der glücklichste Mensch auf der Welt. Ich besitze keine Millionen mehr. Ich besitze nichts mehr. Meine reichen Freunde, die wollen von mir nichts mehr wissen. Und ich auch nichts mehr wohin. Aber das ist eine andere Sache. Aber wissen Sie, ich bin so happy. Und dann in der Schlussrunde Nathanael Winkler. Am 31. März 2019, also seitdem ich den Mitternachtsruf entdeckt habe, ich sage Ihnen eins, ich wohne zu weit weg, aber ihr habt so einen Webstream. Der hat geredet von Sprachen von 1. Johannes 2, 15 bis 17. Die Liebe zur Welt, das alte neue Gebot. Und da steht wortwörtlich drin, da hat er gesagt, der Teufel ist aktiv, er geht umher wie ein brüllender Löwe. Es ist doch nicht so schlimm, sagt man, wenn jenes und das passiert. Es ist schon schlimm. Bei Eva hat es angefangen. Und ich führe heute ein Leben zu seiner Ehre. Jesus ist mir wichtig. Und ich lebe für ihn mit Haut und Haaren von in der Früh bis abends. Und ich fühle mich so reich. Ich fühle mich so mit ihm in einer lebendigen Beziehung. Und ich habe mal einen jungen Mann kennengelernt, der hat einen Stein aus dem Wasser gezogen. Und der hat zu mir gesagt, der Stein lag noch lange da drinnen im Wasser. Und er hat ihn auseinandergeschlagen, entzweigeschlagen. Und er war innen nicht nass, obwohl er so lange gelegen ist. Und ich sage wirklich eins, genauso war es bei mir und so ist es bei vielen Menschen. Wir sind umgeben hier in einem christlichen Abendland. Aber Jesus hat mein Herz nicht erreicht gehabt, weil ich ihn nicht reingelassen habe. Ich habe ihn nicht reingelassen. Jahrhundertelang sind wir vom Christentum hier umflutet. Sie leben im Christentum alle, aber das Christentum ist nicht in sie eingedrungen und in mich auch nicht und lebt nicht in ihnen damals. Und die Schuld liegt an der Härte unserer Herzen. Weil wir Jesus nicht in unser Herz lassen. Wir reden lieber, Entschuldigung, auch keine Anklage, aber wir reden lieber von Klimakatastrophen, anstatt von Jesus Christus. In Kirchen werden zu Ostern, ich habe es gelesen in einer Zeitung in Deutschland, in einem Kommentar des Münchner Merkurs, habe ich heute gepostet auf Facebook, Kirchen werden lieber über diese junge Dame gesprochen am Freitag, anstatt dass sie Jesus for Future, Friday for Future. Jesus hat sein Leben an einem Freitag gegeben. Gestern. Das ist Friday for Future. Und wir rennen dem Klimawandel nach und sehen gar nicht, was in unseren Herzen passiert. Nicht, dass ich mich jetzt da äußern will, ob das gut ist oder schlecht. Klimawandel ist wirklich eine wichtige Sache. Aber ich glaube, es kommt weit hinter Jesus Christus. Und das ist das Wichtige. Verstehen Sie, Materialismus und Intellektismus haben die Herzen hart gemacht. Wenn ein Mensch keinen Durst mehr hat nach Jesus, dann wird er ihn nicht finden. Und das ist das Entscheidende. Wenn ein Mensch Durst nach Jesus hat, dann wird er ihn finden, egal wo und wie. Wie kann ich denn, das ist eine Frage, die mir Menschen immer stellen, wie kann ich denn Gottes Willen erkennen und weiß, was Gott von mir will? Und die Antwort ist, ich habe keine Ahnung. Aber wenn einer danach fragt, dann wird sich Gott auch von ihm finden lassen. So steht es auch in diesem mein Lieblingsvers. Wie gesagt, will ich mich von euch finden lassen, das verspreche ich der Herr. Ich werde ein Schicksal zum Guten wenden, aus allen Ländern und Orten, die ich euch zerstreut habe, will ich euch zurückholen. Und wenn du jetzt keinen Durst nach Jesus hast, dann wirst du ihn auch nicht erkennen. Und ich will Ihnen ein Beispiel haben. Viele fragen mich, warum, wie können wir was machen, dass Menschen mehr Durst nach Jesus haben? Das ist wichtig. Wie können wir mit den Menschen da draußen oder in uns selber den Durst nach Jesus, verstehen Sie, wie können wir den herbringen? Und ich will Ihnen ein Beispiel sagen. Ich komme aus München, was ich jetzt schon gesagt habe. Wir haben dort eine große Bierzeltparty, man nennt es Oktoberfest. Und da geht es ja darum, dass die Menschen viel Bier trinken, okay? Also sie können auch Cola und Wasser trinken, aber eigentlich Bier. Und was machen die Wirte, damit die richtig durstig werden? Die verkaufen denen Händel. Verstehen Sie? Gockerl, also Gickerl oder ja, Händel. Halt. Und Brezen. Und die Händel und die Brezen, die sind gewürzt mit Salz. Und dann essen die. Wissen Sie, wie durstig das die Menschen sind dort? Ja, warum? Weil Salz macht Durst. Und da will ich jetzt hin. Und das ist das Ende auch meiner Geschichte hier. Schauen Sie, Salz, Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Und das ist doch das, wenn du eigentlich umgesät, wenn du Salz bist, wenn du mit deinem Leben ein Vorbild bist, dann bist du Salz der Erde. Und dann wollen die anderen, dann erweckt es in den anderen den Durst nach Jesus. Und darum haben wir alle auch hier eine Verantwortung. Wissen Sie, Jesus sagt, wenn Salz nicht mehr salzig schmeckt, dann ist es fad, dann kann man es wegschmeißen, dann dient es zu nichts mehr. Liebe Freunde, sind wir wieder salzig? Sind wir wieder das Salz der Erde, nämlich durch unsere Art, Christ zu sein? Sind wir anders? Nehmen wir nichts mit in der Firma? Sind wir ehrlich, auch wenn es zu unserem Nachteil sind? Verhalten wir uns gut? Verstehen Sie, nehmen wir diese Worte von Jesus einfach wieder ernster und sind wir Christen? Wenn wir uns nicht unterscheiden, was wollen die anderen sagen? Und dann erweckt es den Durst, genauso zu sein. Ich habe eine Mitarbeiterin, die ist so unglaublich liebevoll zu den Menschen. Die Menschen fragen, was macht die, warum ist sie so liebevoll? Ich möchte auch so sein. Sie ist Christin, okay? Und genauso sollten wir alle sein. Und dazu möchte ich Sie am Schluss aufrufen. Ich möchte Sie bitten, wenn Sie, ich sage das jetzt, ich mache keinen Aufruf oder so, aber wenn Sie keine, das wäre das Wichtigste, wenn Sie noch keine lebendige Beziehung haben, hier sind Sie richtig. Sprechen Sie mit den Leuten, sprechen Sie mit den Menschen, die hier sind. Übergeben Sie Ihr Leben wieder Jesus Christus mit Ehrlichkeit. Fangen Sie wieder neu an, wenn das Ganze schon wieder ruhiger geworden ist. Wenn Sie hier sind, viele Christen, die sind schon seit 30 Jahren, 40 Jahren Christen. Aber Jesus sagt so in der Johannes, in der Offenbarung, schreib auf. Geh zu Ephesus, sag, ihr seid tolle Christen, aber euer Herz ist erkaltet. Ihr müsst zurück zur alten Liebe, zur ersten Liebe. Liebe Leute, Teresa von Lisieux, eine katholische Heilige, hat gesagt, wenn nicht bloß noch mehr Glut für Jesus da ist, eine kleine Glut, dann musst du wieder einen brennenden Holzscheit nachwerfen. Werfen wir wieder einen brennenden Holzscheit nach. Lesen wir die Literatur, die zum Beispiel hier angeboten wird, in dem Büchershop da drüben. Hören wir wieder Lobpreis-CDs, kommen wir in die Versammlungen. Ich möchte, dass es hier so voll ist, dass die anbauen müssen. Um Gottes Willen, das habe ich jetzt gesagt. Aber wissen Sie, das ist es. Werden wir wieder zum aktiven Christen. Nicht, dass wir jetzt, Entschuldigung, wenn ich jetzt was sage, aber nicht, dass wir nur auf die Erweckung warten. Unsere Aufgabe ist es, ein Christ zu sein. Und zwar nicht, dass wir die anderen Leute totreden, du musst auch Christ werden. Da wird nichts draus. Ich habe schon versucht. Ihr braucht das auch nicht versuchen. Es geht nicht. Du musst Vorbild sein. Du musst liebevoll sein. Du musst Christ sein. Du musst Salz sein. Lass uns das wieder sein, Freunde. Lass uns dazu aufrufen und lass uns einfach ein christliches Leben führen. Ein Leben denn mit einer lebendigen Beziehung zu Jesus. Und lass uns sprechen mit Jesus, bringen wir alle Probleme nicht irgendjemand, sondern bringen wir die Probleme vor Jesus. Ich könnte jetzt nur stundenlang darüber reden, um das geht es nicht. Ich will zu Ende kommen. Ich habe eine Aufgabe und eine Bitte an euch. Und zwar, damit ich ich bin kein Buchhändler, ich kann mir das erlauben, okay? Deswegen mache ich jetzt nicht Werbung für mein Buch, sondern ich will nur Folgendes sagen. In diesem Buch haben viele Menschen das ihren Kindern geschenkt, ihren Arbeitskollegen, ihren Chefs sogar. In Winterthur hat jemand 11 Bügel gekauft für die ganze Vorstandschaft der Firma. Ich weiß nicht, was rauskommen ist, okay, aber fand es toll. Schenken Sie das den Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Das Buch ist nicht Halleluja. Das Buch geht 23 Kapitel spannend und dann muss er aber ins 24. auch. Und dann erlebt er Jesus. glauben Sie mir, beten Sie dafür. Das ist nicht mein Buch, ich sage es Ihnen ganz ehrlich. Das ist der Heilige Geist, der hier durch den Menschen spricht, der das er liest. Ich signiere das auch gerne. Und wenn Sie das Buch mitnehmen, das kostet normalerweise, ich rede nicht über Geld, aber ich sage Ihnen, warum ich jetzt drüber rede, es kostet normal 30 Schweizer Franken. Dann, und das ist mein zweites Buch, das ist ein Ermutigungsbuch. Go ist ein Ermutigungsbuch in 10 Kapitel für Menschen, die ein bisschen niedergeschlagen sind. 10-mal Ermutigung to go von Josef Müller. Übrigens mit dem lustigen Untertitel, das Leben will der Beine machen. Aber wenn ein Rollstuhlfahrer sowas schreibt, dann ist das wirklich humorvoll, okay? Und dieses Buch kostet auch 30. Aber wenn Sie das kaufen, dann schenke ich Ihnen das heute einfach dazu. Und jetzt will ich Ihnen erzählen, welche Anfechtung ich erlebt habe. Wir haben Bücher hierher schicken lassen und ich bin schier umgefallen, wie ich gesehen habe, es sind lauter Goes. Und nur 15 von denen gekommen. Und jetzt habe ich, da ich keine Panik schiebe, habe ich das Problem zu Jesus gebracht, indem ich das Abendmahl, also nicht das christliche Abendmahl, Entschuldigung, das Abendessen hier eingenommen habe. Und dann kam mir die Idee, die ersten 15, also ich will jetzt keinen ran haben, okay, die dieses Buch nur mitnehmen, nehmen sie es mit. Und die anderen, die dann ebenso 30 Schweizer Franken zahlen, da übernehme ich das Porto und sie bekommen es ab Montag, Dienstag, ich lasse es hier von der Schweiz aus verschicken, Montag ist Feiertag bei uns, also Dienstag oder Mittwoch lasse ich Ihnen das auf meine Kosten und auf unsere Kosten zuschicken. Da kriegen Sie halt nur das Go mit und das andere schicke ich Ihnen dann mit zu. Und ich lasse mich nicht hier vom Teufel und vom Satan und von bösen Mächten dadurch abhalten, damit Menschen nicht lesen, wie man zu Jesus kommt. Dadurch, dass die Lieferung falsch gelaufen ist. Ich weiß immer noch nicht, wo die Bücher da sind. Ich weiß selbst erst seit 2 Stunden. Und wie gesagt, ich bin auch nur morgen da in dem Büchershop drüben, Mittag. Und Sie bekommen auf jeden Fall das Go mit. Und das andere schicken wir Ihnen dann zu. Das wollte ich Ihnen nur mitteilen und weil vorher so schön Buchwerbung gemacht worden ist, wir haben auch noch 2, 3 andere Bücher draußen. Ein Buch gegen sture Männer, also christliche Männer. Wenn Sie so einen sturen Mann zu Hause haben, dann habe ich was für Sie. Warum lachen Sie jetzt da hier? Gestatten Sie mir, okay? Also da habe ich etwas über das Männerherz, butterweich und stahlhart. Das hat mein Freund Michael Stahl geschrieben und der heißt so. Und da steht drin, warum Menschen wirklich weich sind. Und als letztes, ich habe auch was für Frauen, es kommt, okay? Das können die Männer dann schenken. Und zwar, aber das werden sie lieber nicht schenken, weil das heißt, Tochter Gottes, erhebe dich. Und das ist sowas von einer Freundin von mir geschrieben, vom Schmerz zum Sieg, vom Sieg zum Segen. Und das ist wirklich etwas, Tochter Gottes, steh auf, erhebe dich. Und es zeigt einem Mädchen, die genauso der Inka Hammond aus Augsburg, die runtergefallen ist, das ist eine Neuerwerbung, das ist sogar Platz 2 der IDEA-Liste da in Deutschland an christlichen Büchern. Und ich habe ein paar dabei, wenn Sie das interessiert. Und das ist wirklich ein reines Frauenbuch. Und wir Männer, wir müssen vorsichtig sein, wenn die Frauen sich erheben. Weil nämlich, und das ist wirklich, entschuldige, mein letzter Satz, wir Männer müssen wieder zurückkommen in unsere Bestimmung. Unsere christliche Bestimmung von jeher. Unsere Frauen zu lieben. Vorstand zu sein, Verantwortung zu tragen, für Kindererziehung da zu sein und uns das zu kümmern, was uns Gott mitgegeben hat. Amen. Und Frauen, okay, ja, können Sie durchklatschen. Ich gebe es weiter, nach oben. Und Frauen müssen auch in ihre Bestimmung wiederkommen. Und ich glaube, das Gegeneinander in den Ehen. Ich bin Single, ich habe leicht zu reden. Meine Frau hat mich verlassen. Aber wissen Sie, ich habe nie einen Ärger gehabt mit meiner Frau, weil, wissen Sie, wenn jemand gehen will, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich sage ganz ehrlich, spreche, ich bin kein Seelsorger, aber ich spreche mit so vielen Menschen, auch danach, ich bin ja noch da, wenn sie mit mir reden wollen. Ich spreche mit so vielen Menschen und sehe, dass so viele Schwierigkeiten in Ehen sind. Ich kenne das auch, obwohl ich nur kurz verheiratet war, nur einige Jahre, habe das auch miterlebt. Und ich glaube, wenn Christen miteinander beten in einer christlichen Ehe und haben Jesus mit in eine Ehe genommen, dann ist es wesentlich schwieriger. Und dann ist es wesentlich schwieriger, sich zu streiten und jeden Abend das Kriegsbeil zu legen, weil lass deinen Zorn untergehen, bevor es dunkel wird. Und es ist wichtig, dass wir wieder lernen, christliche Ehen zu führen. Ich sage Ihnen, da liegt so viel Segen drauf. Entschuldigung, dass ich das noch mitgeben musste. Ich danke Ihnen einfach, dass Sie mir so lange zugehört haben. Und sorry, wenn ich ein bisschen überzogen habe. Es war mein Herz. Jesus alle Ehre.